Wie kann man eine Predigt besser starten als vorher mit einem Loblied? Ich war vor kurzem bei meinem Stoffmarkt. Und ich mag es einfach dann mal so über den Marktplatz zu bummeln, hier und dort stehen zu bleiben und mir die vielen Stände und die vielen verschiedenen Dinge anzuschauen. Und es ist auch ziemlich viel los. Und entsprechend groß war auch der Geräuschpegel und das Stimmengewirr rund um mich. Und dann fiel mir auf, wie viele verschiedene Sprachen ich hörte. Sprachen, die ich verstand. Sprachen, von denen ich Wortfetzen erkannte, aber auch vollkommen unbekannte. Da hätte ich noch nicht mal gewusst, wo die hingehören. Vielleicht geahnt, wenn man genau guckt und noch ein Gesicht dazu sieht. Es war ganz schön bunt und vielfältig, dieses Treiben. Aber ganz ehrlich, es braucht keinen Markt und keinen Marktplatz. Ganz gleich, wo wir unter vielen Menschen sind, wir hören mittlerweile überall viele verschiedene Sprachen. Selten sind nur deutschsprachige Menschen da. Und selbst dann könnte es ja auch noch sein, dass einer aus Bayern kommt. Die verstehe ich auch nicht immer. Aber ganz ehrlich, als ich Kind war, ich konnte mir kaum vorstellen, dass man anders als Deutsch sprechen kann. Ich meine, da war ich noch ziemlich klein. Aber das gab es bei uns nicht. Alle sprachen Deutsch. Schlimm genug, wenn sie nicht Hunsrücker Dialekt sprachen. Konnte man aber noch akzeptieren. Als ich dann so ein kleines bisschen älter war, aber noch bevor ich zur Schule ging, dann merkte ich, es gibt noch was anderes. Es gibt nämlich noch Englisch. Bei uns in der Nähe waren Amerikaner stationiert. Und denen ist man auch schon mal begegnet. Also es gab schon noch was anderes als Deutsch. Aber so wirklich bewusst war mir das als Kind erst noch nicht. Warum reden so viele Menschen unterschiedlich? Warum gibt es nicht eine einheitliche Sprache? Irgendwann haben sich in Israel auch sicher einige Menschen diese Fragen gestellt. Ihr Land war von einer Reihe unterschiedlicher Völker und Stämme umgeben. Und vielleicht schmorte diese Frage schon lange im Herzen des einen oder anderen. Und dann erzählte man ihm die Geschichte, die die meisten von uns kennen, vom Turmbau zu Babel. Aber weil sie so bekannt ist, lesen wir die auch so selten. Und ich möchte die heute Morgen nochmal lesen. Aus der Übersetzung nach der Guten Nachricht. Die Menschen hatten damals noch alle dieselbe Sprache und gebrauchten dieselben Wörter. Als sie nun von Osten aufbrachen, kamen sie in eine Ebene im Land Shinar und siedeln sich dort an. Sie sagten zueinander, ans Werk, wir machen Ziegel aus Lehm und brennen sie. Sie wollten die Ziegel aus Bausteine verwenden und Asphalt aus Mörtel. Sie sagten, ans Werk, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da kam der Herr vom Himmel herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die sie bauten. Als er alles gesehen hatte, sagte er, wohin wird das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Und dann sagte er, ans Werk, wir steigen hinab und verwirren ihre Sprache, damit niemand mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr sie über die ganze Erde und sie konnten die Stadt nicht weiterbauen. Darum heißt diese Stadt Babel, denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen verwirrt und von dort aus die Menschheit über die ganze Erde zerstreut. Das muss doch schön gewesen sein. Jeder versteht jeden. Die Sprache und die Worte, ich denke, das ist schon ganz wichtig, diesen Unterschied zu sehen. Man verstand sich, man wusste, was der andere meint. Wenn ich mir vorstelle, wie es wäre, wenn das so geblieben wäre. Da gab es keine Missverständnisse, keine Übersetzungsfehler. Niemand musste Vokabeln lernen. Und eigentlich hätten doch alle in schönster Einigkeit und zufrieden zusammen leben können. Aber irgendetwas fehlte ihnen ja wohl doch. Sonst wären sie ja nicht auf die Idee gekommen, hoch hinaus zu wollen, eine Stadt zu bauen mit einem riesengroßen Turm. Und da sie sich ja so gut verstanden, waren sie sich auch ziemlich schnell einig. Sie fingen an, Ziegel zu brennen und zu bauen. Sie wollten den Himmel erreichen, vielleicht auch sein wie Gott. Schaut man so in die Geschichte der Religionen, dann sieht man, dass es eine unumstrittene Tatsache ist, dass sich bei allen Religionen oben und unten nicht einfach austauschen lassen. So sind zum Beispiel Berge mit ihren hohen Gipfeln in der Regel Throne der Götter. Und ein Volk, das solche Berge in seinem Land hat, schätze sich glücklich. Ich habe dann mal so überlegt, dass auch viele Kirchen sehr hoch stehen und große Türme haben. Aber was soll dann ein Volk machen, das in einer Tiefebene lebt, zum Beispiel zwischen Euphrat und Tigris? Konnte man dann die Gottheit überhaupt verehren oder erreichen? Hatte man dann überhaupt eine Chance, dahin zu kommen? In einem Kommentar habe ich gelesen, dass es gerade diese Sache sehr wahrscheinlich macht, dass der Turm in Babel ein Gebäude war, mit dem man tatsächlich den Himmel erreichen wollte. Und zwar durch eigene Hände Arbeit und durch die eigene Intelligenz. Nun, wenn der Mensch versucht, durch eigene Anstrengung zu Gott zu kommen, zu Gott aufzusteigen, dann kommt es schnell zwischen ihm und den Mitkletterern oder Mitstreitern zu Spannungen. Denn wir Menschen haben ja doch sehr menschliche Eigenschaften. Zum einen sind wir häufig sehr ehrgeizig. Klar, Ehrgeiz ist in sich nichts Schlechtes. Es ist gut, wenn man ein bisschen ehrgeizig ist, sich aufmacht, etwas lernt, etwas arbeitet, um Erfolg zu haben. Aber immer der Beste sein zu wollen, immer ganz vorne, immer bessere Leistung erbringen. Wie gesagt, ich denke, es gibt ein gesundes Maß an Ehrgeiz. Sowohl in der Arbeitswelt als auch im privaten Leben. Zum Beispiel haben wir am vergangenen Sonntag dafür gebetet, dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir ihm näher kommen in der Nachfolge. Das ist gut. Nicht gut ist, sich dann in der Gemeinschaft immer in die erste Reihe zu drängen. Und so war das auch bei diesem Turmbau. Stelle ich mir vor, es kam zu Spannungen. Und jeder wollte als Erster ganz oben sein, der Wichtigste. Vielleicht sagen, wie es geht, wie es gemacht wird. Eine andere, nicht doch allzu menschliche Eigenschaft ist die Eifersucht. Es reicht oft nicht, gut zu sein, sondern es ist wichtig, besser zu sein als der andere. Das kann aber auch bedeuten, dem anderen seinen Erfolg nicht zu gönnen. Eifersüchtig darauf zu sein. Bei uns in der Klinik gibt es schon mal Leistungsprämien. Und ich kann mich gut erinnern, dass dann oft darauf hingewiesen wird, aber sagt es seinen Kollegen nicht. Das macht nur Unmut. Und dass die Aussage ist gar nicht so falsch. Vor einigen Jahren erhielten zwei Soldaten von meiner Station eine förmliche Anerkennung mit einer Leistungsprämie. Zu diesem Zeitpunkt gab es das aber nur für Soldaten, nicht für Zivilisten. Gab es einfach nicht. Ich hatte eine zivile Kollegin, die stinksauer war. Ich kann das einfach nicht anders sagen. Die war so böse darüber, das wurde öffentlich gemacht, das wurde beim Antreten übergeben. Und die war so böse, ich sagte, da brauche ich überhaupt nichts mehr zu machen. Und wieso? Und die kriegen das und ich. Die arbeiten auch nicht mehr als ich. Und es war ziemlich schwer, ihre Gefühle wieder einzufangen und ihr einfach auch klar zu machen, dass es sie ja deswegen keine schlechteren Leistungen bringt. Und dass wir schon sehen, was sie tut. Allerdings auch das, was sie nicht tat. Aber gut. Also die Eifersucht kann uns das Leben schon ziemlich schwierig machen. Und wir beobachten es bereits bei Kindern, dass sie eifersüchtig oder neidisch sind. Und das führt natürlich zu Spannungen. Und das war wohl auch bei diesem Turmbau so. Und dann gibt es noch den Eigendünkel, ein schönes altes Wort, wo ich erstmal überlegen muss, ob ich das noch richtig zusammenkriege, was das bedeutet. Wenn man sich selber so überschätzt, seine Leistung, seine Persönlichkeit. Auch das kann ein Grund sein, warum es zu Spannungen kommt. Wenn man einfach glaubt, meine Arbeit oder ich bin das ist das Beste. Ohne mich schaffen die das sowieso nicht. Das kann man auch ganz oft erleben, im Privaten und auch in der Arbeitswelt. Wenn ich nicht da bin, dann läuft nichts. Kann man schon mal eine Info zurückhalten, damit sich das auch bestätigt, dass dann nichts läuft. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und auch das kann ich mir vorstellen beim Turmbau zu Babel. dass der ein oder andere sich überschätzt. Sie haben keinen Erfolg. Sie konnten den Himmel nicht erreichen. Zum einen, weil es unmöglich ist. Und sie entfernten sich auch immer mehr voneinander. Es war alles umsonst. Gott hat ihnen auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Bestreben, aus eigenen Kräften den Himmel zu erreichen, ist aber kein Exklusivrecht der Menschen zu Babel gewesen. Immer wieder versuchten Menschen, durch besondere Anstrengungen das Vorrecht im Himmel zu sein, zu erlangen. Und immer wieder kam es dadurch zu Streit, zu Trennungen und zu Konflikten. Wenn wir uns die Pharisäer anschauen, die ja viele, viele Jahre später auch noch lebten, dann können wir das auch beobachten. Natürlich, die Gebote hatten sie von Gott bekommen und sie sollten sich daran halten. Aber was haben sie daraus gemacht? Wehe dem, der sich nicht daran hielt. Wehe dem, der ihren zusätzlichen Regeln und Gesetzen nicht folgte. Denn sie hofften damit zu erreichen, dass der Messias kommt. Sie hofften damit, das Anrecht, gerettet zu sein, selber zu erwerben. Wer sich nicht an ihre Vorgaben hielt, musste damit rechnen, dass er bestraft wird. Denn er brachte ja das Erreichen des Ziels in Gefahr. Und dennoch war das nicht der Weg zum Himmel. Es dauerte noch. Erst als Jesus in diese Welt kam, da gab es einen Weg zu Gott zurück. Und ganz klar, kein Mensch kann durch eigene Anstrengung in den Himmel kommen. Kein Mensch kann durch eigene Anstrengung zu Gott kommen. Gott kommt zu uns. Der Weg ist umgekehrt. Denke auch an den jungen Mann, der zu Jesus kam und sagte, ich habe alle Gebote gehalten, was muss ich noch tun, um zu dir zu kommen? Er hatte gespürt, dass da irgendetwas ist, was nicht ausreicht. Irgendetwas fehlte ihm noch. Und was Jesus ihm sagt, ist, lass dich ganz auf mich ein, mit Haut und Haaren. Gib alles andere auf. Und das war ihm zu schwer, wir kennen die Geschichte. Ganz auf Jesus einlassen. Und das hat Janni im Vorprogramm schon mal sehr gut gesagt. Der Glaube ist, der dieses Angebot dann wahrnimmt. Eben viel davon gesprochen, wie die Menschen zu Babel sich so verhalten haben. Aber sind wir anders, wenn ich mich so umblicke und sehe diese vielen Konfessionen, die es gibt? Freikirchen, christliche Gemeinschaften. Und manchmal kann man wirklich ein Lied davon singen, wie sehr dort auf Äußerlichkeiten und Formen geachtet wird. Und dann gibt es Menschen, die ganz besonders heilig sind und andere, die darunter leiden. Und Menschen, die sich unwahrscheinlich anstrengen, aber kein Verständnis haben für den, der nicht so kann oder sein will oder seinen Glauben so lebt, wie man das selbst tut. Nur der eigene Weg wird als richtig gesehen. Nur das, was in der eigenen Gemeinde passiert, ist richtig. Das kann die Tradition, der Musikstil, die Form sein. Und sie können dazu führen, dass Menschen sich trotz der gleichen Sprache nicht mehr verstehen. Und dann kommen Aussagen wie, naja, du bist halt noch nicht so reif im Glauben. Und das verstehst du noch nicht. Wärst du so wie ich, so weit, dann würdest du das auch tun. Oder umgekehrt, mit deinem modernen Gehabe passt du dich viel zu sehr dem Weltlichen an. Damit setzt du dein Heil aufs Spiel. Und alles lässt sich mit ein bisschen Geschick und Bibelkenntnis gut begründen. Ehrgeiz und Eifersucht spielen auch heute in unseren Gemeinden immer wieder eine Rolle. Ich kann mich erinnern an einen Bruder, der nicht in die Gemeindeleitung gewählt wurde. Er hatte einen richtigen Wahlkampf durchgeführt. Er hatte mit Menschen gesprochen, denen er vorher kaum guten Tag gesagt hat. Und dann wurde er doch nicht gewählt. Und er war so enttäuscht, denn Gott hat ihm doch gesagt, dass er in die Gemeindeleitung wird, dass er die Gemeinde verließ. Ehrgeiz und Eifersucht können uns wirklich im Weg stehen. Machen wir immer wieder bewusst, es gibt nur einen Weg. Gott kommt in die Welt. Und er sagt auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Punkt. Das ist es, was wir brauchen. Wie dieser junge Mann, lass dich ganz auf mich ein. Das ist die Voraussetzung. Das ist die einzige Möglichkeit, den Himmel zu erreichen. Und das können wir gar nicht oft genug betonen. Auch vielleicht dann, wenn wir schon lange auf dem Weg sind. Für uns selbst, aber auch für Menschen, die wir kennenlernen, die sich abmühen und die Angst haben, es doch nicht zu schaffen, weil sie versagen, weil sie immer wieder merken, sie haben doch noch Fehler oder sie sündigen. Wie wir alle. Das ist der Weg. Und dann wird es auch ganz unwichtig, welchen Posten ich habe. Dann ist es nicht mehr wichtig, wer vorne steht, wer die Räume sauber hält, wer uns den Kaffee kocht. Dann sind wir gleich, weil jede Aufgabe von Gott gewollt ist und wichtig ist. Und dann ist es auch in unserer Arbeitsstelle, dann merkt man uns das auch an, dass wir nicht von oben nach unten schauen, weil wir wissen, jeder Mensch ist davon abhängig. Viele Dinge werden dann unwichtig, nebensächlich. Formen, Konfessionen. Und das heißt nicht, dass wir hier andere Formen einführen sollen. Das können wir so tun, wie wir wollen, wie es uns gut tut. Wir sagen, das ist ein guter Weg für uns. Aber die Gemeinde nebenan, die es vielleicht anders macht, die beim Abendmahl sitzen bleibt oder durch die Reihen geht, die ist trotzdem mit Gott verbunden. Urteilen wir nicht darüber. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, und darauf kommt es an. Für mich ist es immer wieder etwas ganz Besonderes und immer auch wieder eine ganz besondere Freude, wenn ich irgendwo hinfahre, zu einer Veranstaltung unter Christen, und ich kenne keinen und fühle mich dazugehörig. Ich finde, das ist etwas ganz Besonderes und ich glaube, das gibt es in keinem Kaninchenzuchtverein, sondern das gibt es wirklich nur bei uns Christen. Dieses sofort dazugehören, auch wenn ich niemanden persönlich kenne. Das heißt aber auch, wenn Menschen zu uns kommen, dass wir ihnen helfen, dieses Gefühl zu haben, dass wir sie annehmen, so wie sie kommen. Und das ist dann auch egal, erstmal, ob ich deren Sprache spreche. Natürlich verstehe ich nicht alles, wenn ich die nicht spreche. Aber ich fühle mich dazugehörig. Ich fühle mich nicht so fremd. Wie konnte das sein, dass wir uns trotzdem auf einer Ebene verstehen? Und dazu möchte ich so ein bisschen für mich den Gegentext zum Turmbau zu Babel lesen. Aus Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 12. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es ihnen der Geist eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam, aus Mesopotamien, aus Judäa und Kappadokien, aus Pontius und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Cyrene in Libyen und sogar aus Rom. Wir sind geborene Juden und Fremde, die sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen haben, Insel- und Wüstenbewohner, und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das bedeuten solle. Erst nachdem Gott sich auf unsere Ebene herabgibt, erst nachdem er uns seinen Geist gegeben hat, können wir uns verstehen. Obwohl wir es oft gar nicht für möglich halten und manchmal vielleicht so gar nicht damit rechnen. Und ich finde es so erstaunlich und so wundervoll, dass jeder den anderen in seiner Sprache hat reden hören. Die Verbundenheit ist wieder da, weil Gott kam durch Jesus Christus. Vielleicht erscheinen uns manche Geschichten im Alten Testament eher belanglos und unwichtig. Aber wenn wir sie uns dann nochmal ansehen, im Zusammenhang mit dem Neuen Testament, dann sind sie eben doch noch höchst aktuell und auch aussagekräftig. Ich jedenfalls habe den Turmbau zu Babel jetzt ein bisschen anders in Erinnerung und habe für mich gedacht, da ist viel mehr drin als der Grund fürs Vokabellernen. Es ist weder möglich, aber es ist zum Glück auch nicht erforderlich, aus eigenen Kräften zu Gott zu kommen. Der Weg zum Himmel ist uns in Jesus Christus gegeben. Nur gehen, gehen müssen wir ihn selbst, im Glauben. Und besser hättest du das vorher gar nicht sagen können, Anja. Ich glaube, und das macht mich frei, und dadurch bin ich gerettet. Ich wünsche uns, dass wir gemeinsam auf diesem Weg bleiben und dass noch viele Menschen dazu kommen, dass wir einladen und dass sie sich bei uns auch wohlfühlen. Amen.